NDR Info. Das Forum.
Ich habe Deutschland nicht leichthin verlassen und bin erst fortgegangen, als die mörderischen Absichten des augenblicklichen deutschen Regimes klar am Tage lagen.
Das sagte Friedelind Wagner, die Enkelin des großen Komponisten, dessen 200. Geburtstag in diesem Monat gefeiert wird. Anders als die übrigen Wagner-Erben wollte sie sich nicht mit dem Hitler-Regime einlassen. Im zweiten Teil dieser Sendung ein Porträt der Rebellen aus dem Hause Wagner. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt sie Wolfgang Müller. Außerdem berichten wir über die deutsche Minderheit in Polen und die Gründe dafür, dass sie nach dem Krieg dort blieb. Zurzeit sind diese Deutsch-Polen immer wieder verbalen Angriffen von polnischen Rechtsradikalen ausgesetzt. Und wir stellen einen Film über eine schier unglaubliche Geschichte vor, über eine jüdische Familie in der Ukraine, die sich während der Nazizeit in einer Höhle versteckte. Nicht alle, aber einige konnten dort die Verfolgung überleben. Zunächst aber blicken wir 20 Jahre zurück in den Anfang der 90er Jahre. Damals, die Deutschen waren gerade glücklich wiedervereinigt, baute sich eine eigentümliche Stimmung im Lande auf. Von einer Asylantenflut war die Rede, von massivem Missbrauch des Asylrechts, das sprichwörtliche Boot war wieder einmal voll. Tatsächlich kamen seinerzeit, insbesondere wegen der Kriege im ehemaligen Jugoslawien, besonders viele Flüchtlinge. Schwer erklärbar sind dennoch die Überreaktionen und teilweise tätlichen Angriffe, denen viele Migranten damals ausgesetzt waren. Und auch die Politik glaubte, auf diese Stimmungen reagieren zu müssen. Vor 20 Jahren, im Mai 1993, wurde im Bundestag eine einschneidende Änderung des Asylrechts verabschiedet. Claudia Venor erinnert an die damalige Atmosphäre und die politischen Debatten um das neue Asylrecht.
Hoyerswerda in Sachsen, September 1991.
Und ich glaube, im Namen hier auch aller zu sprechen, dass wir froh sind, dass sie raus sind hier, die Ausländer.
Ein gewaltbereiter Mob skandiert, wir kriegen euch alle. Steine und Molotow-Cocktails fliegen auf Wohn- und Flüchtlingsheime. Hunderte Anwohner sehen tatenlos zu oder klatschen Beifall. Die Polizei kommt spät. Sie ist nicht in der Lage, die Angriffe zu stoppen. Die Flüchtlinge müssen in Bussen gerettet werden. Hat der Rechtsstaat kapituliert? Sachsens damaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf wiegelt ab.
Als Kapitulation der Politik möchte ich die Verlegung der Ausländer bzw. der Asylbewerber nicht bezeichnen. Es war also eigentlich mehr eine Schutzmaßnahme.
Doch niemand schützt wenig später das Haus einer libanesischen Familie in Hünxe, Nordrhein-Westfalen. Bei einem Brandanschlag im Oktober 1991 werden zwei Kinder teils schwer verletzt. Es geschieht am ersten Jahrestag der Wiedervereinigung. Der eiserne Vorhang ist gefallen, eine Wanderungsbewegung setzt ein, auf die die Bundesrepublik nicht vorbereitet ist. 300.000 Menschen aus der Ex-DDR siedeln in die alten Bundesländer und mit ihnen 400.000 Spätaussiedler aus Osteuropa. Diese haben laut Grundgesetz ein Einbürgerungsrecht. Eine gigantische Aufgabe für die Kommunen. Doch zum Problem deklariert werden andere. Jene 250.000 Menschen, die ein Recht auf Asyl beantragen. Ein Grundrecht, das 1949 die Lehren aus leidvoller NS-Zeit zog, mit dem schlichten Satz:
Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
Lange Zeit bleibt es unangetastet. 1991 steigt die Arbeitslosigkeit auf einen Rekordwert von rund 2,6 Millionen Menschen. Neuer Arbeitskräfte bedarf es daher nicht. Und Deutschland sei kein Einwanderungsland, betonen Politiker. Der Christdemokrat Rudolf Seiters, Bundesinnenminister, schlägt vor:
Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben von Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen und nicht, weil sie politisch verfolgt sind.
Unkontrollierter Zustrom, Asylmissbrauch. Dies ist jetzt auch in Umfragen die größte Sorge der Deutschen. Im August 1992 geschieht das Unfassbare. Rostock, Stadtteil Lichtenhagen.
Es gibt ständig wieder Verletzte. Es ist eine Situation, wie man sie, ja, es ist im Grunde genommen Krieg.
Ein gewaltbereiter Mob brandschatzt und randaliert. Die Polizei greift nicht ein, als 100 Vietnamesen im brennenden Haus eingeschlossen und sich selbst überlassen sind. Kommentare Schaulustiger.
Politiker müssen hierher. Die sitzen zu Hause, ja. Tausende von Gehältern kriegen sie, ja. Und lassen sich überhaupt nicht sehen. Die armen Leute müssen drunter leiden, die arme Polizei, ja.
Wir sind bestimmt kein Ausländerfeind, überhaupt nicht. Aber so geht es nicht, dass beispielsweise Deutsche, Obdachlose unter der Brücke schlafen müssen, keinerlei Unterstützung bekommen und dass die Ausländer hierher kommen und denken, sie können alles umsonst kriegen.
Ich würde sagen, das ist besser, wenn die wieder rausgebracht werden. Ich meine, das werden wir auch schaffen, das würde noch eine ganze Woche so gehen.
Von Pogromstimmung ist die Rede. Ein Erklärungsversuch. Wolfgang Thierse, SPD-Vizechef.
Hier wird nochmal deutlich, wie tief die Angst sitzt in der ostdeutschen Bevölkerung, wie tief die Verunsicherung ist, wie zerstört das Selbstwertgefühl ist, sodass sich dieses alles in Aggressivität, in Aggression gegen noch Schwächere Luft verschafft.
Die noch Schwächeren sind 1992 täglich gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt. 2300 meist rechtsextremistisch motivierte Gewalttaten insgesamt. Dringenden Handlungsbedarf sehen verantwortliche Politiker jedoch nicht in erster Linie in der besseren Bekämpfung dieser Gewalt.
Die Situation hat sich dramatisch zugespitzt. Wenn jetzt nicht gehandelt wird, stehen wir vor der Gefahr einer tiefgehenden Vertrauenskrise gegenüber unserem demokratischen Staat. Ich sage mit Bedacht, ja, eines Staatsnotstandes. Die Menschen erwarten von uns schnell Lösungen. Und zwar Lösungen, die greifen und die dem Missbrauch des Asylrechts wirksam einen Riegel vorschieben.
Bundeskanzler Helmut Kohl im Oktober 1992. Inzwischen wird die Zahl der Asylanträge auf knapp 440.000 beziffert. Die SPD ist bisher strikt gegen eine Änderung des Asylrechts. Sie vermutet, dass die Regierung durch das Konstrukt des Staatsnotstands das Asylrecht ändern will. Die SPD-Abgeordnete Ingrid Matthäus-Meyer.
Offensichtlich soll das Gerede vom Staatsnotstand vorbereiten, den Plan, Gesetze, für die man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag braucht, nur mit einer einfachen Mehrheit zu verabschieden. Das wäre vorsätzlicher Verfassungsbruch.
Doch dazu kommt es nicht. Denn die SPD gibt unter ihrem damaligen Parteivorsitzenden Björn Engholm ihren Widerstand auf und stimmt der Einschränkung des Asylrechts doch zu.
Die Zahl der Zuwanderung werden von Monat zu Monat größer werden. Menschen werden bitter enttäuscht sein, dass die großen Volksparteien das Problem nicht lösen und die Gefahr, dass Menschen dann eine andere politische Mehrheit Stück für Stück sich zusammensuchen, die das Problem dann löst, auf irgendeine wahrscheinlich sehr viel schlechtere Art. Die ist nicht gering.
Am Nikolausabend 1992 verständigen sich Union, SPD und FDP auf einen Asylkompromiss. Die wichtigsten Änderungen: Nicht asylberechtigt sind Menschen, die aus einem als sicher eingestuften Drittstaat oder einem sicheren Herkunftsstaat einreisen. Künftig könne man quasi nur noch mit dem Fallschirm über der Lüneburger Heide abspringen, um Schutz zu finden, spotten Kritiker. Am 26. Mai 1993 passiert das Gesetz im Bundestag. Das Kalkül der Politiker von damals ging auf. Die Zahl der Asylanträge nahm kontinuierlich ab. Waren es vor 20 Jahren noch 440.000, sind es heute nur rund 77.000. Doch auch in der gesamten Europäischen Union beantragen immer weniger Menschen Asyl. Innerhalb von 20 Jahren halbierte sich die Zahl auf jetzt 330.000. Die Festung Europa, wie Menschenrechtler kritisieren, hat sich gut abgeschottet.
Claudia Venor über die Änderung des Asylrechts, die vor 20 Jahren vom Bundestag verabschiedet wurde. Schlesien bleibt unser. Das sollte einmal Mitte der 80er Jahre die Losung auf einem Vertriebenen-Treffen sein. Die Empörung nicht nur in Polen war groß. Kanzler Kohl sagte seine Gastrede ab. So wurde der Slogan flugs verlängert und hieß jetzt: Schlesien bleibt unsere Zukunft in einem Europa freier Völker. Umständlich, aber politisch einigermaßen erträglich. Heute wirkt das alles nur noch wie eine historische Kuriosität. Kein ernstzunehmender Politiker hierzulande will an den bestehenden Grenzen rütteln. Trotzdem werden in Polen die alten Ängste von manchen aufgewärmt, glücklicherweise nur von politischen Außenseitern, die gegen die dort lebenden Deutschpolen Stimmung machen. Wie aber lebt diese Minderheit und warum ist sie eigentlich dort geblieben, als fast alle Deutschen gegen Kriegsende flohen oder vertrieben wurden? Henryk Jarczyk war im Süden Polens.
Oppeln Anfang Mai. Rund 50 rechtsradikale Polen marschieren durch die Innenstadt. Sie grölen Parolen wie: Den Deutschen werden wir Schlesien nicht zurückgeben. Ganz so, als ob in Berlin wirklich jemand ernsthaft revanchistische Gedanken verfolgen würde. Oppeln werde für immer polnisch bleiben, skandieren die schwarz gekleideten Männer und Frauen. Ihr Auftreten und ihre Symbole erinnern fatal an deutsche Neonazis. Absurde Bilder, mitten in Polen. Die Bevölkerung nimmt von dem Marsch kaum Notiz. Nur vereinzelt bleiben Passanten stehen und beobachten das seltsame Treiben. Unter ihnen eine ältere Dame, die sichtlich gerührt wirkt. Es lohnt sich, solche Märsche zu organisieren. Schade nur, dass so wenige Menschen daran teilnehmen. Es lohnt sich, für unsere Unabhängigkeit zu kämpfen. Denn es scheint mir, dass wir verkauft wurden. An alle. Sowohl an die Deutschen als auch an die Russen. Wir sind nicht unabhängig. Auch wenn es niemand offen sagt, gerichtet ist die Demonstration in erster Linie gegen die deutsche Minderheit. Und dass sie ausgerechnet in Oppeln stattfinde, sagt die deutschstämmige Ulla, sei vermutlich kein Zufall. Ängste gegen die Deutschen zu schüren, habe vor allem in Schlesien lange Tradition.
Vielleicht ist es deswegen, dass man seit vielen Jahren schon den Menschen Angst gemacht hat, dass vielleicht wollen die Deutschen Oppeln zurück.
In keinem anderen Teil Polens ist die deutsche Minderheit so stark vertreten wie hier. In manch einem Dorf der Oppelner Woiwodschaft macht sie sogar die Mehrheit der Einwohner aus. Czisek ist so ein Dorf. Knapp 1500 Menschen leben hier. Polnischstämmige Bürger, sagt der deutschstämmige Sigis Mekala, seien in Czisek eher die Ausnahme. Probleme gäbe es deswegen aber keine.
Ich lebe hier ganz gut, mir gefällt hier, das ist meine Heimat. Ich habe einen großen Freundschaftskreis, auch mit verschiedenen Nationalitäten, auch mit Polen, mit Deutschen, mit Schlesiern, mit verschiedenen Leuten.
Seit der politischen Wende in Polen haben sich die Verhältnisse gründlich verändert. Das Wahlkomitee der deutschen Minderheit ist von der 5%-Hürde befreit und seit 1991 durchgängig sowohl auf regionaler als auch auf Bundesebene in den entsprechenden Parlamenten vertreten. Rund 300.000 Bürger, so die offizielle Statistik, deklarieren sich offen als Deutsche. Sie genießen im ganzen Land politische und gesellschaftliche Rechte, was unter anderem an den zweisprachigen Ortstafeln in Oberschlesien deutlich zu sehen ist. Und auch die lange nach dem Zweiten Weltkrieg in Schlesien verpönte deutsche Sprache darf in der Öffentlichkeit ohne weiteres wieder verwendet werden. Kaum jemand stört sich daran. Zu Zeiten der Kommunisten, erzählt Sigis Mikala, sei das noch ganz anders gewesen.
Deutsch war verboten. Wir können nicht eigentlich Deutsch sich unterhalten. Es waren hier ein paar Leute, die haben aufgepasst auf uns, ob wir Deutsch reden oder nicht. Und zum Beispiel meine Mutter, wenn die in die Schule gegangen ist, direkt nach dem Krieg, die kann kein Wort Polnisch. Da hat sie Ärger bekommen, die muss Polnisch lernen und danach es darf sie in die Schule gehen.
Schikanen, die es den Deutschen in Polen unmittelbar nach dem Krieg nicht leicht machten, sich mit der neuen Situation abzufinden. Wer 1945 fliehen konnte oder später ausreisen durfte, hat die Gelegenheit auch ergriffen. Jene, die indes blieben, sagt Renata Zajączkowska, trafen die Entscheidung sehr oft aus rein familiären Gründen.
Die Oma war 87 und die wollte nicht und wäre auch nicht geflüchtet. Und deswegen blieb die Familie zurück. Ich war damals Kind und hatte noch keine Möglichkeiten, um selber über mich zu bestimmen. Und dann später, viel später, habe ich es bereut, aber es war zu spät.
12 Jahre nach dem Krieg hat Renata Zajączkowska einen Polen geheiratet. Keine Selbstverständlichkeit, vor allem für die deutsche Familie nicht.
Es gab damals fast keine deutschen Jungen. Und die Polen waren charmant, also. Und 7 Jahre lang hat sich mein Mann bemüht, um mich zu heiraten, denn meine Eltern wollten es nicht erlauben, aber dann hat es doch geklappt. Es kam so, wie es kam.
Viele Deutschstämmige haben Polen mittlerweile als ihre neue Heimat akzeptiert. Zumal sie sich in der Region ohnehin schon immer zu Hause gefühlt haben. Und daran, sagt Sigis Mekala selbstbewusst, könnten die rechtsradikalen Polen nichts ändern.
Hier ist meine Heimat und hier bin ich geboren, hier sind meine Eltern. Und im Umkreis von 50 Kilometern sind Gräber von ganzer meiner Familie. Deswegen, ich möchte hier auch sterben.
Die deutsche Minderheit in Polen und ihre schwierige Geschichte, das waren Eindrücke von Henryk Jarczyk. Die Sache beginnt mit einem rätselhaften Fund. Ein amerikanischer Höhlenforscher reist kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in die Ukraine und erforscht dort eine Höhle. Darin stößt er auf seltsame Gegenstände, die offenkundig nicht aus der Steinzeit stammen. Schuhe, Geschirr, Medizinfläschchen. Nach und nach findet er heraus, welche Geschichte dahinter steckt. Hier hat sich tief unter der Erde während der Nazizeit eine große jüdische Familie versteckt. Deren Geschichte wurde jetzt zur Grundlage für einen Film, der seit dieser Woche in den Kinos läuft. Julia Jakob hat ihn gesehen.
Wenn wir meine Großmutter Esther besuchten, wurden die Ärmel hochgekrempelt. Da wurde nicht gespielt. Sie war Geschäftsfrau durch und durch. Meine andere Großmutter hob mich empor, küsste mich, drückte mich an sich. Esther nie. Bei ihr musste die Zeit produktiv genutzt werden.
Schon als kleines Kind hatte Sonja Dodik Respekt vor ihrer Großmutter. Esther Stermer las Zeitungen, informierte sich und mischte sich in das dörfliche Leben ein. Als sie von den Pogromen der sogenannten Kristallnacht in Deutschland hörte und davon, dass Juden in Ghettos deportiert wurden, ahnte Esther Stermer die kommende Bedrohung. Und als sie gleichzeitig in der Zeitung las, dass Kanada jüdische Bauern aufnimmt, verkaufte sie entschlossen Haus und Hof, besorgte die nötigen Passdokumente und Schiffstickets.
Mein Mann Sadir und 5 unserer 6 Kinder. Mein Ältester, Nisel, der in der polnischen Kavallerie gedient hatte. Mein jüngster Sohn Sam und mein mittlerer Sohn Saul, der Schreiner. Und meine 2 Töchter Hanna und Jetta.
Doch bevor die Familie Stermer das Schiff erreicht, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Später marschieren die Deutschen ein und deportieren Juden in Ghettos. Das wollte Esther Stermer auf keinen Fall. Kurzerhand beschließt sie, sich lieber zu verstecken, als in den sicheren Tod geschickt zu werden. Die gesamte Familie sucht daraufhin in der Werteba-Höhle Zuflucht.
My God.
Wir kamen nach Werteba.
I've got a playground.
Ich fand es toll, so einen großen Spielplatz zu haben. Ich stellte mir vor, in einem Schloss zu wohnen. Es war traumhaft schön. Meine Großmutter hatte Angst, dass ich mich im Labyrinth der Höhle verirren würde. Einmal falsch abgebogen, schon war es passiert. Und ich war noch sehr klein.
Es war warm, es war trocken. Wir hatten Kissen und Decken und zu essen.
20 Jahre ist es her, dass der Hobbyhöhlenforscher Christopher Nikola das Höhlensystem in der Ukraine erforschte. Als er damals Knöpfe, Schuhe und Geschirr entdeckte, war dem Amerikaner sofort klar, diese Alltagsgegenstände sind aus diesem Jahrhundert. Allerdings hat er auch 20 Jahre gebraucht, bis er die Überlebenden der Höhle gefunden hat.
Es gibt eine Suchplattform. Dort habe ich die Stichworte Ukraine, Höhle, Esther, Stermer eingegeben. So ergab sich der Kontakt zu Sol. Doch als ich ihn von den Interviews und dem Film erzählte, wiegelte er gleich ab. Das ist eine Familienangelegenheit. Das ist unsere Privatsache. Doch als ich ihm in einem Brief sehr viel deutlicher mein Anliegen erklärte, ihm erzählte, wer ich bin, da hat er schließlich zugesagt.
Hallo, Mr. Nicola, my family and I want to meet you.
Neben den Spielszenen stehen die Interviews mit den Überlebenden. Wie bei einem Puzzle setzt sich so die Geschichte der jüdischen Bewohner in der Ukraine zusammen. Eine Geschichte in mehreren Etappen. Denn die Sicherheit der ersten Höhle ist brüchig. Die Deutschen entdecken das Versteck der Untergetauchten.
Gestapo, kommt raus! Alle raus!
Ich habe gesehen, wie sie meine Mutter und meine Schwester weggebracht haben und dachte, ich werde sie nie wiedersehen. Plötzlich hörte ich jemand sagen, Sonja, Sonja, wo bist du?
Sonja, wie bist du?
Meine Tante Jetta suchte mich. Sie tröstete mich. Hab keine Angst, Liebes. Was aus mir wird, wird auch aus dir. Ich pass auf dich auf.
Ich weiß nicht mehr, was danach passiert ist. Ich erinnere mich an gar nichts. Außer der großen Angst, die in mir war.
Die Angst ist in dieser Zeit der einzig zuverlässige Begleiter. Während der eine Teil der Familie deportiert wird und in den Lagern umkommt, teilweise sogar schon im Ort erschossen wird, verstecken sich die übrigen erneut in einer anderen Höhle. Dort leben 1,5 Jahre lang 38 Menschen ohne Licht, mit kaum ausreichenden Lebensmitteln und unter unwürdigen Bedingungen. Regisseurin Jeanette Tobias erzählt die Geschichte der Versteckten klar und klassisch nach. Jeder Versuch, hier künstlerisch zu arbeiten, hätte die Geschichte der Familie verwässert. Denn in deren Zusammenhalt steckt für Regisseurin Tobias eine ganz wichtige Erkenntnis.
Die wichtigste Lektion, die ich durch den Film gelernt habe, die auch für unsere modernen Zeiten gilt. Eine Gesellschaft kann einen Genozid nicht aufhalten, aber eine Person oder eine Familie kann es, wie in unserem Fall die Stammer. Eine Familie hält zusammen, ein Holzfäller besorgt die Informationen und ein Müller hilft bei der Lebensmittelbeschaffung. Erst durch diese menschlichen Verbindungen kann man einen Genozid verhindern.
That we stop genocide. Der ergreifendste Moment gelingt dem Film No Place on Earth am Ende. Vier Überlebende, darunter Esther Stermers Sohn Zoll und Enkelin Sonja, kehren an den Ort ihrer Zuflucht, in die Höhle, zurück.
I feel good.
No Place on Earth erzählt eine Geschichte, nicht nur von Überlebenden, sondern, so sagt es Esther Stermers Sohn Zoll, von Kämpfern. Schon viele Überlebenskämpfe während des Zweiten Weltkrieges sind erzählt worden und jedes Mal sind sie neu und anders. Darin liegt wohl auch die Faszination. Welche Kräfte und welche Fantasie Menschen in Extremsituationen entwickeln können, das erstaunt noch immer.
Kein Platz zum Leben, das ist der deutsche Titel des Films, der seit dieser Woche in den Kinos läuft. Julia Jakob hat ihn vorgestellt. Ende der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Falls Sie eine Richard-Wagner-Allergie haben, ein kleiner Trost. Demnächst, nach seinem 200. Geburtstag in der übernächsten Woche, wird sich der Wagner-Taumel vermutlich wieder ein wenig legen. Und doch, keine Frage, dieser Komponist und seine einzigartigen Klangwelten faszinieren bis heute. Und sie ziehen Jahr für Jahr Menschen aus aller Welt nach Bayreuth. Trotz Bayreuth, möchte man fast sagen. Denn die Tradition dieser Festspiele ist in vieler Hinsicht belastet. Insbesondere wegen der Nähe der Wagner-Erben zu Hitler. Eine Ausnahme aber gibt es in dieser unguten Tradition, Wagner-Enkelin Friedelind, Günter Spekovius über die Dissidentin aus dem Hause Wagner.
Richard Wagner polarisiert wie kein Komponist sonst. Die einen stürzt er unrettbar in Trance, sie sind seiner Musik verfallen wie einer Droge. Die anderen werfen ihm Schwulst vor, bezeichnen ihn als überdrehten Romantiker und als Antisemiten. Schon früh begeisterten sich die Erben Wagners für Hitler, wie Hitler sich für die Musik Wagners begeisterte. Auf dem grünen Hügel von Bayreuth, dem Stammsitz der Familie mit dem von Wagner gebauten Festspielhaus, frönte man dem Rassismus und dem Judenhass, bis auf Friedelind. Dieser Enkelin Richards hat Eva Weisweiler eine Biografie gewidmet.
Friedelind Wagner war eine Ausnahmeerscheinung in der Familie Wagner, die einzige, die es gewagt hat, dem Nationalsozialismus den Rücken zu kehren und ins Exil zu gehen und dort ihre Meinungen über die Familie und über deren Beziehung zu Hitler zu formulieren.
Schon 1923, da war Friedelind 5 Jahre alt, trat er in ihr Leben. Ausgerechnet Hitler tat bei den 4 Kindern des Wagner-Sohnes Siegfried und seiner englischen Frau Winifred das, was normalerweise Eltern tun. Er erzählte den Kindern Gute-Nacht-Geschichten. Da Bayreuth in der Mitte liegt zwischen Berlin und München, den beiden Lebensmittelpunkten seiner Anfangszeit, also vor 1933, erschien Hitler nicht selten.
Dann kam er da zu nachtschlafender Stunde, wenn er meistens heimlich mit seinem schwarzen Mercedes vorgefahren worden war, in seinem Trenchcoat und mit seiner Pistole oder seiner Peitsche unter demselben zu den Kindern rauf und setzte sich dahin und erzählte ihnen doch die Räubergeschichten vom guten Onkel Wolf und den bösen Kommunisten oder den bösen Juden, die den guten Onkel Wolf, und das war er selbst, verfolgten.
Vor allem die älteren Kinder, Friedelind und Wieland, hingen an dem Onkel Wolf. Und als Siegfried 1930 starb, wurde Hitler zum Ersatzvater der Kinder. Winifred und Hitler duzten sich. Sie hätte ihn gern geheiratet und schwärmte noch nach dem Krieg von ihm. Als Hitler nach seinem Putschversuch 1924 in Festungshaft war, schickte sie ihm das Papier, auf dem er »Mein Kampf« schrieb. Die Wagners waren wahrscheinlich die einzigen Menschen, zu denen Hitler so etwas wie eine familiäre Beziehung hatte. Er sorgte dafür, dass das kriselnde Festspielunternehmen wirtschaftlich saniert wurde und Wieland nicht in den Krieg musste. 1939 verließ Friedelin Deutschland, nicht nur weil ihr die Augen über das verbrecherische System in Deutschland aufgegangen waren, sondern auch weil sie sah, dass sie keine Chance hatte, eine führende Stellung in Bayreuth einzunehmen. Ein Jahr später veröffentlichte sie in einem englischen Boulevardblatt eine Artikelserie über »The Real Hitler«. Propagandaminister Goebbels schäumte.
Das kleine dicke Biest begeht kompletten Vaterlandsverrat.
Noch heftiger waren die Reaktionen, als Friedelin 1943 über den Kurzwellensender Stimme Amerikas eine Rede hielt.
Ich habe Deutschland nicht leichthin verlassen und bin erst fortgegangen, als die mörderischen Absichten des augenblicklichen deutschen Regimes klar am Tage lagen.
Des Weiteren beschäftigte sie sich mit der Frage, ob nicht auch Richard Wagner das narzisstische Deutschland verlassen hätte. Die Antwort war natürlich ja. Friedelind hielt zwar die Rede, aber den Text hatte von Anfang bis Ende Erika Mann geschrieben, die Tochter von Thomas Mann, die Redakteurin bei der Stimme Amerikas war. Die Wagner-Enkelin hatte nur einige Korrekturen vorgenommen. Diese Rede hat ihr Mutter Winifred nie verziehen.
Ich stand auf dem Standpunkt, dass also auch Friedelind dem Vaterland ihre Dienste leisten müsste, wofür sie also durchaus nicht zu sprechen war. Und zwar kam das daher, sie hat einen ungeheuren Gerechtigkeitssinn und sie war mit verschiedenen Ehepaaren befreundet, die jüdisch versippt waren, also jüdisch verheiratet.
Den größten Skandal verursachte Friedelind aber mit ihrem Buch »Nacht über Bayreuth«, das sie 1944 in New York schrieb und das die Verstrickungen der Wagner-Familie mit dem Nationalsozialismus aufdeckte. Als es 1945 auch in der Schweiz erschien, musste Winifried fürchten, wegen ihrer Nazi-Vergangenheit juristisch belangt zu werden.
Vor allen Dingen die im Auftrag der amerikanischen Militärverwaltung arbeitenden Ankläger haben dieses Buch als Hauptbeweismaterial benutzt. Es ist aber dann im Gerichtsverfahren doch nicht so stark berücksichtigt worden, weil Winifred eine Reihe von zum Teil jüdischen Entlastungszeugen vorbringen konnte.
Tatsächlich hat Winifred ihren Kontakt zu Hitler benutzt, um Menschen vor Verfolgung zu bewahren, darunter auch solche, die für die Festspiele unabdingbar waren. An eine Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit dachte auf dem grünen Hügel nach dem Kriege niemand. Noch 1951 baten die Brüder Wieland und Wolfgang Wagner, die das Zepter von Winifred übernommen hatten, per Anschlag und Handzettel von Gesprächen politischer Art auf dem Festspielhügel absehen zu wollen. In Großbuchstaben stand darunter, hier gilt's der Kunst.
Und man muss allerdings auch sagen, Adorno und Ernst Bloch und Hans Mayer haben es auch kommentarlos mit sich machen lassen und waren selber offensichtlich nicht übermäßig daran interessiert, die braune Vergangenheit der Festspiele anzusprechen.
Jüdische Intellektuelle, wie die genannten, waren Autoren der Programmhefte und jüdische Musiker wie Levine und Barenboim dirigierten Wagner-Opern. Eine Auseinandersetzung mit dem fatalen Erbe Bayreuths setzte erst in den 70er und 80er Jahren ein. Auf dem grünen Hügel schwieg man dazu. Friedelind Wagner starb 1991.
Ein öffentliches Bekenntnis zu den schweren Verfehlungen, die im Dritten Reich gemacht worden sind, das ist zu ihren Lebzeiten nie erfolgt.
Und bis heute ist ein erheblicher Teil der Wagner-Archive in Bayreuth nicht zugänglich.
Das ist richtig, ähnliche Eindrücke, sagen wir mal, habe ich auch sammeln müssen. Es gibt auch keinen öffentlich einsehbaren Katalog, sodass man eigentlich immer auf das Entgegenkommen der Mitarbeiter angewiesen ist. Was zeigen Sie mir nun und was zeigen Sie mir nicht?
Und so herrscht in gewisser Weise immer noch Nacht über Bayreuth.
Günter Speckhovius über Friedelind, die Rebellin aus dem Hause Wagner. Das erwähnte Buch von Eva Weisweiler hat den Titel Erbin des Feuers, Friedelind Wagner, eine Spurensuche. Erschienen ist es im Pantheon Verlag. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.